Morgen zusammen. Wir gehen auf Weihnachten zu. Hosianna haben wir gerade gesungen. Leute, wir gehen auf Weihnachten zu. Das Fest der Geburt von der Person, die sagt, ich bringe Frieden. Ist das nicht was? Und das nach den Nachrichten, die wir die letzten Stunden, die letzten Tage gehört haben. Wir haben ein Fest zu feiern des Friedens, der Heilung, der Versöhnung, der Annahme, der Vergebung. Wir haben die schönste Zeit des Jahres, weil wir die schönste, die beste Botschaft haben, die man in dieser Welt, in diesem Land, für dieses Volk überhaupt haben kann. Also wir müssen eigentlich ausflippen vor Freude über diese Tatsache. Wir gehen auf Weihnachten zu. Und diese Freude, die wird uns natürlich im Neuen Testament ganz unterschiedlich angekündigt. Ganz unterschiedlich wird davon erzählt. Und wir sind heute Morgen im Lukas-Evangelium, im ersten Kapitel, die Verse 6 bis 38. Wer mitlesen möchte, Lukas Kapitel 1, die Verse 26 bis 38. Ich lese aus der Luther-Übersetzung. Und im sechsten Monat wurde der Engel Gabriel von Gott gesandt in eine Stadt in Galiläa, die heißt Nazareth. Zu einer Jungfrau, die vertraut war einem Mann mit dem Namen Josef vom Hause David. Und die Jungfrau hieß Maria. Und der Engel kam zu ihr hinein und sprach: Sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie aber erschrak über diese Rede und dachte, welch ein Gruß ist das? Und der Engel sprach zu ihr, fürchte dich nicht, Maria, du hast Gnade bei Gott gefunden. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden und Gott, der Herr, wird ihm den Thron Davids geben. Und er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit und sein Reich wird kein Ende haben. Da sprach Maria zu dem Engel, wie soll das zugehen, da ich doch von keinem Mann weiß? Der Engel antwortete und sprach zu ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, ist auch schwanger mit einem Sohn in ihrem Alter und ist jetzt im sechsten Monat, von der man sagt, dass sie unfruchtbar sei. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Maria aber sprach, siehe, ich bin des Herrn Magd, mir geschehe, wie du gesagt hast. Und der Engel schied von ihr. Wir sind hier in einer Art Übergangszeit. Diese Textpassage beginnt ja mit der Aussage, und im sechsten Monat wurde der Engel Gabriel von Gott gesandt. Also im sechsten Monat zeigt ja, da gibt es eine Vorgeschichte. Weil, wie sollen wir zuordnen, was soll im sechsten Monat sein? Ja. Und wenn wir die Verse davor lesen, dann wissen wir, sechs Monate vorher, da gab es schon einmal eine Ankündigung von diesem Engel an eine Frau, nämlich an die Elisabeth, die Frau des Zacharias. Und jetzt wieder, sechs Monate später, gibt es wie eine Art Verknüpfung zwischen diesen zwei Personen und der Bericht macht einfach weiter, als wäre es eine einzige Geschichte. Elisabeth ist schwanger und jetzt nach sechs Monaten begegnet dieser Engel der Maria und verkündet ihr, du wirst schwanger werden. Warum ist das eine Geschichte? Das könnten noch zwei völlig unterschiedliche Sachen sein. Da geht es um völlig unterschiedliche Familien in völlig unterschiedlichen Städten. Unterschiedliche Generationen, hallo? Ja, man könnte sagen, völlig hat nichts miteinander zu tun. Ich möchte so ein bisschen zeigen, wo haben wir eigentlich hier das Gemeinsame. Bei der ersten Ankündigung geht es darum, dass dieser Engel Gabriel im Tempel beim Beten dem Zacharias erscheint. Zacharias war ein Priester. Er war von Dienst wegen im Tempel, er war im Gebet für das Volk. Und da kommt plötzlich dieser Engel an die Seite vom Altar und redet mit ihm. An einem heiligen Ort, zu einer heiligen Stunde, in einem heiligen Moment im Gebet eben, wo man es erwartet. Und der Zacharias, der kann es gar nicht glauben. Mitten im Gebet, mitten im Tempel. Also Leute, wo soll einem Gott begegnen, wenn nicht da an dieser Stelle? Und Zacharias kann es nicht glauben. Und dann haben wir diese zweite Geschichte. Da kommt dieser Engel Gabriel in eine Privatwohnung von einer jungen Frau in ihr Zimmer, die überhaupt nicht gebetet hat. Die einfach nur in ihrem Alltag gesteckt ist. Die gar nicht mit irgendwas rechnet, was von Gott kommen könnte. Und die ganz aufmerksam zuhört und plötzlich sagt, wie soll das denn? Die sich voll einlässt auf diese Sache, was dieser Engel sagt. Und die dem ganzen Glauben schenkt. Die will dem glauben, was sie da hört. Und sie geht ins Gespräch mit diesem Engel, wie dieser Zacharias auch. Und sie ist voller Freude. Sie nimmt jedes einzelne Wort von diesem Engel für bare Münze und nimmt es in ihr Leben auf. Und da merken wir schon, diese erste Engelserscheinung und diese zweite Engelserscheinung hat ganz unterschiedliche Reaktionen. Und da haben wir noch einen anderen Unterschied. Bei dieser Erscheinung beim Zacharias, da geht es darum, dass eine Frau ein Kind kriegen soll, die viel zu alt ist. Und bei der Maria haben wir eine Engelserscheinung, wo die Frau schwanger werden soll, die viel zu jung ist. Und dann haben wir bei der viel zu alten werdenden Mutter eine Schwangerschaft, wo dieser Embryo, dieses Baby, dieses Kind mit dem Heiligen Geist erfüllt werden soll. Und bei dieser zweiten Schwangerschaft, wo diese ganz junge Frau, diese Jungfrau ein Kind kriegen soll, wo es heißt, nee, dieses Kind wird nicht erfüllt vom Heiligen Geist, es wird gezeugt vom Heiligen Geist. Wir merken, da gibt es doch irgendwie eine Verbindung. Da ist Gott am Arbeiten in völlig unterschiedlichen Arten und Weisen, mit unterschiedlichen Zwecken für ein einziges Ziel. Er will in diese Welt. Er will zu den Menschen. Er will Begegnung. Er will das vorbereitet haben. Und er sucht sich Menschen raus in völlig abgefahrenen, unrealistischen Situationen und sagt, mit dir will ich Wege gehen der Heilung, des Friedens, der Wunder. Wir dürfen uns da einreihen. Gott begegnet uns und will mit uns Wege des Wunders, der Heilung, des Eingreifens, des Erscheinens in dieser Welt. Er will es mit uns auch gehen. Gehen wir nochmal zurück zu Maria, die da in ihrer Wohnung ist, in Nazareth, wird uns genannt. Nazareth wird im Alten Testament überhaupt nicht erwähnt. Nazareth hat überhaupt keine Rolle gespielt in irgendwelchen prophetischen Ankündigungen. Es ist eine belanglose Wohnung in einer belanglosen Stadt, in einem belanglosen Leben von einer völlig uninteressanten, unauffälligen jungen Frau. Nazareth hat überhaupt keine Relevanz für einen gesetzestreuen, ernsten, pflichtbewussten Juden. Ein Jude schaut nicht nach Nazareth, um nach dem Heil oder nach dem Guten zu schauen. Das ist für ihn völlig irrelevant. Nazareth ganz im Norden von Israel, Grenzgebiet, nach Phönizien raus, Mischvolk. Da war nicht die reine jüdische Rasse, sondern da haben schon viele Nichtjuden gelebt, eigentlich mehr Nichtjuden als Juden. Und wenn man heute schaut, wer in Nazareth wohnt, mit fast 120.000 Einwohnern, sind die meisten Araber. Hat sich nie geändert, ne? Das ist wie so eine Art DNA in einer Stadt. Nazareth damals wie heute, kein rein jüdisches Städtchen, sondern Mischvolk, Grenzgebiet. Der Jesaja spricht sogar davon im Kapitel 8, Vers 23, wer das mal nachschlagen möchte. Galiläa der Heiden, so nennt er Nazareth. Heidenvolk, Heidengebiet, Kreis der Heiden. All das benutzt man, um Nazareth zu beschreiben. Und dort in diesem Heidenstädtchen, ja, da wohnt in einer kleinen Wohnung oder was auch immer, in einem Haus, in einer Wohnung, da wohnt die Maria. Und der Engel Gabriel geht genau dorthin, um das Kommen Gottes in diese Welt anzukündigen. Wenn wir jetzt reinschauen in unseren gelesenen Text im Vers 27, da heißt es dann, dass er zu einer Jungfrau kommt. Zweimal heißt im Vers 27, er tritt hinzu zu einer Jungfrau. Er besucht dieses Mädchen. Das heißt hier nicht, er besucht oder er kommt zu einer jungen Frau, wie es manche auslegen möchten. Es heißt auch nicht, er besucht oder er geht zu einer jung verheirateten Frau, was man auch gerne haben möchte, um diese Jungfrauengeburt irgendwie doch noch auszudrücken. Nee, er geht zu einer Jungfrau. Warum ist das für uns eine wichtige Komponente? Diese Tatsache, dass Maria Jungfrau war, eben ist nicht über sie gesagt. Es hat also nicht die Nachbarschaft gesagt, das ist eine Jungfrau, sondern Maria sagt das über sich selbst. Es ist eine Selbstaussage. Ich, die ich von keinem Mann weiß, ich, die ich unberührt bin, ich, die ich nicht verheiratet bin, nicht dass ich noch in einer sexuellen Keuschheit bin. Sie sagt das von sich selbst. Nicht andere sagen über sie, wie sie wäre, was sie ist, sondern in der Gegenwart von diesem Engel sagt Maria von sich selbst, ich weiß doch von keinem Mann, wie soll ich denn schwanger sein? Also eine junge Frau, eine unverheiratete Frau, eine unberührte Frau. Ganz im Norden von Israel, in Nazareth, da kommt dieser Engel hin, und erfüllt eine Verheißung, die im 1. Mose 3, Vers 15 ausgesprochen wird. Mit Gott. Bei Adam und Eva. Im Garten Eden. Das Kind, das geboren wird, wird der Schlange, dem Teufel, dem Satan, den Kopf zertreten. Er wird über den Teufel siegen. Er wird den Teufel an seinen Ort bringen und er wird eine Herrschaft aufrichten, die ewig ist, die lebendig ist, die mit Gott ist. Das ist im 1. Mose 3, Vers 15 angekündigt. Und jetzt in Nazareth, im Mischvolkgebiet nach Phönizien raus, ne? Da wird es jetzt plötzlich erfüllt. Und kein Mensch interessiert es und keiner fragt danach und keiner erwartet es und keiner würde es jemals glauben. Was wissen wir eigentlich von der Maria? Wir wissen wirklich nur eigentlich der Ort, wo sie wohnt. Wir kennen nur den Ort, Wissen wir denn, dass sie eine Jüdin war? Wird uns das irgendwie berichtet? Haben Sie sich mal mit jemandem, Berufskollegen, Nachbarschaft, Enkel, wem auch immer, haben Sie sich mal ein bisschen unterhalten darüber, wer war eigentlich Maria? Wir haben die eine Information, dass sie mit einem Mann namens Josef verlobt wurde. Damals wurde das ja arrangiert. Und dieser Josef, der kam eben aus dem Geschlecht Davids. Also lange, lange Stammfolge reines Judentum, sage ich jetzt mal böse. Ne? Ganz wichtig, Josef ist ein Direktor oder ein Nachfahre von dem König David. Und wenn wir jetzt annehmen, dass diese Familie von Josef, die Maria als Ehefrau für den Josef vorgeschlagen hat, dann müssen wir auch annehmen, dass Maria Jüdin war. Weil jemand, der ein direkter Nachfahre des Stammes David ist, der würde jetzt nicht eine Araberin irgendwie oder eine Phönizierin oder wen auch immer da im Norden heiraten. Na. Sondern muss man annehmen, dass Maria zu einer Minderheit gehört hat in dieser Stadt Nazareth und dass sie dort eben als Jüdin gelebt hat. Maria bekommt von diesem Engel gesagt, dass in ihr ein Kind heranwächst, das das Heilige Gottes sein wird. Ganz interessante Aussprache eigentlich. Das Heilige Gottes. Auch hier diese Ankündigung von diesem Engel zeigt, dass er nur Dinge angekündigt hat, die mit dem Volk Israel zu tun haben. Engel Gabriel erscheint in Daniel und er erklärt in Daniel, was in der Zukunft für das Volk Israel passiert. Dann erscheint der Engel Gabriel eben auch dem Zacharias und jetzt auch hier der Maria. Er ist der einzige Engel, der mit Namen genannt wird und alle seine Ankündigungen betreffen die Zukunft des Volkes Israel. Also dürfen wir auch hier wieder eine Bestätigung finden, dass das, was hier gesagt wird zu Maria, mit dem Volk Israel, für das Volk Israel, aus dem Volk Israel zuzufügen ist. Wir haben die Begegnung in einer neuen Art und Weise. Dieser Engel tritt dieser Maria entgegen und das, was er sagt, ist etwas, was für damalige Verhältnisse unsäglich war. Das hat sich nicht gehört. Er grüßt Maria. Er grüßt sie und nennt sie die Begnadete, dass der Herr mit ihr sei. Eine Frau zu grüßen war im Alten Testament für einen Juden eine Unsitte. Frauen wurden nicht gegrüßt. Es gibt ja Länder in der heutigen Welt, die sind immer noch so gebrüllt, ne? Aber damals im Judentum, Altes Testament, da war die Frau, die gehörte zum Mann. Und da wurde der Mann gegrüßt als Oberhaupt des Hauses, aber nicht die Frau. Und jetzt haben wir hier einen Engel, der klopft bei der Maria an und er grüßt sie direkt. Und er nennt sie die Begnadete. Und er segnet sie und sagt, der Herr ist mit dir. Und da merken wir, dieses auf die Maria zugehen ist etwas, als würde ein ganz neues Kapitel in der Weltgeschichte eröffnet werden. Als würde eine ganz neue Melodie ertönen. Dieser Engel Gottes, der sprengt diese traditionellen Grenzen. Das, was sich traditionell gehört hat, ist hier völlig irrelevant. Hier redet Gott. Und Gott ist ohne Grenze, er ist frei. Er ist der, der tut, was er will. Zu seiner Ehre, zu seinem Zweck und zu seinem Ziel. Deswegen hat Gott diese Freiheit durch diesen Engel in diesem nördlichen Nazareth, diesem jungen Mädchen, eine völlig abgefahrene Information mitzugeben. völlig frei, aus jeder Tradition, aus jeder Sittlichkeit herausgerissen, aus jedem Anstand entfremdet, spricht dieser Engel Gabriel zu diesem jungen Mädchen. Gott sprengt alle Wege. Gott sprengt jeden Anstand. Gott ist völlig frei in seinem Tun und in seinem Handeln. Haben wir das manchmal noch im Hinterkopf, wenn wir an die Wege Gottes denken? Dass er frei ist, dass er tun kann, wie er will, zu seiner Ehre. Dass er sich nicht an die Konditionen von Gesellschaften und von Sittlichkeiten und von Traditionen hält, sondern dass er seine Wege in seinem Willen, zu seinem Tempo, in seiner Zeit geht. Schließen wir uns doch diesem Denken Gottes an, dass er das wirklich schafft, dass er das wirklich kann. Maria ist offen dafür. Die lässt sich irritieren. Die lässt sich das sagen und sie schenkt dem, was sie hört, Glauben. Sie hätte zig Gründe zu sagen, hey, hör mal, da ist die Tür. Ja? Ich möchte keinen Männerbesuch jetzt hier haben. Oder hör mal, da ist die Tür, raus mit dir. Das sind Dinge, die du mir sagst, die gehören sich für mich nicht. Ich nehme das nicht an. Sie hätte das alles verweigern können. Aber sie tut es nicht. Sie ist offen für die Worte und für die Wege, die Gott für sie hat. Obwohl sie nicht explizit danach gefragt hat. Und jetzt merken wir auch, in dieser Gegenwart von diesem Engel Gabriel, da ist diese Maria hellwach. Man denkt ja manchmal, oh, man wird so eingelullt und so, na, da kommt irgendeine Erscheinung und dann wird irgendwie alles so neblig und irgendwie nicht mehr scharf, man kann nicht mehr klar denken, weil man so überfordert ist. Na, es gibt ja viele im Alten Testament, die sind auch einfach mal umgekippt und konnten nicht mehr, na, wenn da so ein Engel kam oder sie haben geschlafen und sind nicht aufgewacht. Man hat so verschiedene Bilder im Alten Testament, aber Begegnungen mit dem Engel Gabriel führen in der Regel, die wenigen, die wir hier benannt haben, führen dazu, dass die Leute hellwach sind. Also Daniel, der ja als erstes diesen Engel vorstellt, der ist ja fix und fertig, aber dieser Engel, der weckt ihn auf. Der hilft ihm auf, der stellt ihn klar hin und gibt ihm einen scharfen Verstand. So ist auch beim Zacharias, der genau weiß, wie er sich jetzt zu verhalten hat. Und auch die Maria ist ganz im klaren Verstand. Und sie fragt, sie geht in die Interaktion und sie sagt, wie soll das denn bitte passieren? Also ich mach mal hier ein bisschen Logik. Ja, ich brauche Logik, ich brauche Rationalität, ich brauche Menschenverstand. Wie soll das denn zugehen? Wie soll das denn klappen? Und dann bekommt sie zwei Richtungen. Und ich glaube, beide Richtungen helfen ihr, in die Balance zu kommen. Sie kriegt einmal die Gottessicht und sie kriegt einmal die Menschensicht. Ich glaube, das ist auch für uns immer eine große Hilfe, um mit den Aussagen, mit den Wegen, mit den Wahrheiten Gottes zurechtzukommen. Die Aussage Gottes ist, für Gott ist kein Ding unmöglich. Der Heilige Geist wird auf dich kommen, die Kraft des Höchsten wird dich umgeben und du wirst die Mutter. Du wirst die Mutter des Kindes vom Heiligen Geist gezeugt. Das ist für Gott kein Problem. Es ist für Gott ein leichtes, sich über die Naturgesetze, über die biologischen Gesetze hinwegzusetzen, weil er ja der Schöpfer aller Dinge ist. Die göttliche Sicht wird der Maria innerhalb von 2-3 Sätzen klar gemacht. Es ist für Gott ein leichtes. Der Geist Gottes ist zu allem in der Lage. Die Kraft des Höchsten schafft alle Dinge. Schafft neues Leben. Alle die, die Jesus kennengelernt haben, die Jesus nachfolgen, die ihr Herz für ihn geöffnet haben, die wissen, dass eine neue Schöpfung in unserem Herzen stattfinden kann, allein durch Glauben. Und so merkt auch die Maria, dieser Heilige Geist, diese Kraft des Höchsten, die bringt eine Schöpfungskraft. Das ist eine Wahrheit, die nicht mit diesem irdischen, zeitlich Begrenzten zu tun hat, sondern aus der Ewigkeit reinknallt in die jetzige Welt. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist, dass Maria noch etwas Soziales braucht. Sie braucht noch was Handgreifliches, etwas Menschliches, etwas für die Seele, was wir alle brauchen. Wir können uns nicht nur auf geistliche Wahrheiten alleine berufen, weil sonst werden wir irgendwie wahnsinnig, sondern wir brauchen auch das ganz haptische, irdische, menschliche, normale. Und das ist die simple Aussage vom Engel. Elisabeth ist auch schwanger übrigens. Und die ist schon im 6. Monat und dann ist definitiv klar, dass sie das Kind kriegt. Im 6. Monat, dann hat man das Schlimmste vorbei. Da sind die ganzen Zweifel in der Regel ausgelöscht. Maria hört sich das an. Elisabeth soll schwanger sein. Wie kann so eine alte Frau noch ein Kind kriegen? Wie kann sowas Mensch noch möglich sein? Und doch ist es genau diese menschliche Sicherheit, die sie braucht, um dieser göttlichen, unfassbaren Aussage weiter Glauben zu schenken. Elisabeth ist etwa als eine Person, zu der sie einen sozialen Kontakt hat. Elisabeth ist eine Person, mit der sie innig, persönlich, seelsorgerlich im Gespräch sein kann. Eine enge Vertraute, die diese unfassbare Wahrheit mit ihr vielleicht aushalten kann. Und deswegen ist das eine der wichtigen Komponenten. Gott gibt eine unmögliche Aussage in das Leben hinein, aber er gibt eine tragbare, solide Lebenssituation, mit der Maria zurechtkommen kann. Deswegen sind Aussagen Gottes beängstigend, ja, aber auch immer fürsorglich, liebevoll. Einbeziehend. Und wir dürfen nach dem einen fragen, aber auch das andere verlangen. Und wir merken, dass Gott beides zusammenbringen kann. Die absolut geistliche Wahrheit und unser menschliches Bedürfnis nach Verständnis, nach Mittragen, nach nicht isoliert und alleine sein. Gott bringt es zusammen durch diesen einen Engel, der beide Frauen benachrichtigt über ihre Situation und über das, was auf sie zukommt. Ja, Gott macht mit diesem einen Engel ein neues Kapitel in der Weltgeschichte auf. Gott kommt in diese Welt, so ganz einfach angekündigt. Kann man das glauben? Kann man das fassen? Ich möchte gern enden mit diesem einen Vers, also der Vers 37, wo eben dieser Engel antwortet: Bei Gott ist nichts unmöglich. Ich möchte gern noch beten. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir dafür, dass bei dir nichts unmöglich ist. Ich danke dir dafür, dass du geistliche Wahrheit in diese kaputte Welt hineinträgst, dass du selber anwesend bist, als der Versöhner, als der Heiler, als der Friede Gottes. Und dass du uns mit dem versorgst, was unsere Seele braucht, um diese Wahrheit tragen zu können. Ich bitte dich, dass du uns segnest, gerade in diesen Weihnachtstagen. Amen.